Hausblick, der Scanhaus Marlow Podcast.
Der Hausblick ist heute zu Gast in Bad Doberan. Heute geht es ums Wasser und Frank Lehmann ist hier der Chef von allen Wasser- und Abwasseranlagen ringsrum. Wir sind auf dem Weg zu suchen, welche Pflichten hat ein zukünftiger Hausbesitzer, wenn er sein Haus sozusagen in Gang setzt und das Haus schon da ist. Strom haben wir schon geklärt. Frank Lehmann, Wasser ist auch eine Pflicht des Hausherrn, ne?
Ja, genau. Also Wasser ist eine Pflicht des Hausherrn. Er muss auf den Wasserversorger zugehen und einen Antrag stellen, dass er eine Anschlussgenehmigung bekommt, um sein Haus, sein Grundstück mit Wasser versorgen zu können.
Da geht es ja um Wasserversorgung und Entsorgung und auch noch Regenwasser, ne?
Ja, genau. Also die drei Medien macht in der Regel der zuständige Verband vor Ort oder die Stadtwerke. Also wir reden genau über Wasser, Schmutzwasser und Niederschlagswasser.
So, und wir versuchen jetzt mit diesem Hausblick von Scanhaus Marlow, unserem Podcast, praktisch den Weg eines Interessenten nachzuverfolgen und sagen, wir wollen dich ins Richtfest bringen, wir wollen dein Haus fertig machen. Gibt's einige Pflichten, man kriegt auch einen Bauablauf, aber Wasser und Strom müssten eigentlich als erstes da sein, ne?
Ja, also wenn ich bauen will, funktioniert das nicht ohne Wasser. In der Regel beantragt dann der Interessent einen Bauwasseranschluss, also kriegt erstmal einen gesonderten Bauwasseranschluss, der dann später ohne Probleme in den festen Trinkwasseranschluss umgewidmet werden kann.
Ist das schwierig? Ist das problematisch?
Nein. Also in der Regel haben die Unternehmen das online schon auf ihren Homepage, dass es also in Downloadbereichen sind oder sogar komplett digital sind. Man muss sich rechtzeitig Gedanken darüber machen. Was ich immer empfehle ist, weil die Zuständigkeiten von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sind. Also manchmal muss der Grundstückseigentümer, wenn der Wasseranschluss noch nicht gelegt ist, von der Hauptleitung in der Straße bis zu seinem Haus legen. Manchmal muss er von der Grundstücksgrenze legen bis zu seinem Haus. Es gibt aber auch Versorger, die bis zum Haus selber schon dran liegen. Das ist aus Kostengründen sicherlich eine Geschichte. Da sollte sich der Grundstückseigentümer oder der Häuslebauer sich Gedanken drüber machen.
Genau. Also der Häuslebauer ins B kriegt praktisch einen Kostenschätzungsbogen von uns an die Hand, wo eigentlich alle Kosten drin sind und auch realistisch bewertet werden. Diese Anschlusskosten für Wasser sind auch wichtig, ne, dass man sie einplant und nicht zu knapp, ne?
Genau. Also wie gesagt, je nachdem, wie viel der Ver- und Entsorger im Trink- und Schmutzwasserbereich selber macht, können da nochmal gut und gerne ein paar tausend Euro versteckt sein. Und das ist natürlich ärgerlich, wenn man die vorher nicht eingeplant hat.
Genau. Ich sitze bei Frank Lehmann in Bad Doberan im Büro. Muss man sagen, hier ist wirklich die Welt in Ordnung, alles geregelt. Und so ist das, glaube ich, auch mit der Wasserver- und Entsorgung, sag ich mal, in Deutschland. Das ist eigentlich ein sehr geregelter Bereich mit klaren Normen und hoher Qualität, ne?
So ist es. Das ist unser Anspruch jeden Tag. Trinkwasser in bester Qualität, aber auch in ausreichender Quantität zur Verfügung zu stellen und uns darum zu kümmern, dass das Schmutzwasser ordnungsgemäß beseitigt und gereinigt wird. Und natürlich in Zeiten des Klimawandels immer ein größeres Thema, wie ist es eigentlich mit der Niederschlagswasserbeseitigung?
Also das sind Themen, womit sich praktisch die Häuslebauer auch beschäftigen sollten. Also wir bieten auch auf der Webseite da einige Informationen, aber ich glaube, man muss mit seinem örtlichen Verband Kontakt aufnehmen und die Fachleute ranlassen, damit unser wunderschönes Scanhaus auch zur richtigen Zeit versorgt und entsorgt wird, ne? Nicht, dass man ein schönes Haus hat, aber nicht auf Klo gehen kann, auf gut Deutsch, naja. Wie kommt man zu so einem Job? Wie viele Menschen arbeiten an so einer Wasserversorgung? Man ist ja daran gewöhnt zu sagen, also Wasserhahn auf, Wassermarsch, auch bitte noch in Trinkqualität, ne?
Ja, wie kommt man zu dem Job? Das vielleicht als erstes. Ich habe eine juristische Ausbildung. In der juristischen Ausbildung macht man verschiedene Stationen, also damit man auch praktische Erfahrungen sammelt. Ich habe meine Verwaltungsstation hier beim Zweckverband Kühlung gemacht, habe den Bereich sehr schnell kennen, das ist immer so eine Plattitüde, aber das war mir wirklich so lieben gelernt. Das ist erstmal natürlich die juristische Arbeit, die mir Spaß gemacht hat, aber es ist schon eine Verantwortung für ein Unternehmen, tagtäglich zu jeder Zeit Trinkwasser in bester Qualität zu liefern und sich auch darum zu kümmern, dass davor, also wenn man an Trinkwasserlieferung und Qualität denkt, denkt man ja zunächst mal, okay, da haben wir Brunnen, dann geht es zum Wasserwerk und über die Wasserwerke wird es dann verteilt. Aber es fängt schon vorher an. Es fängt schon mit dem Grundwasserschutz an und das ist für mich sehr schnell eine Aufgabe geworden, die mir sehr ans Herz gewachsen ist. Und um nochmal zu sagen, wie viele Unternehmen oder wie viele Mitarbeiter haben wir im Unternehmen, der Zweckverband Kühlung, vom räumlichen Ausbreitungsbereich von der Halbinsel Wustrow bis dann östlich an die Stadtgrenzen von Rostock dran. Im Süden ist noch der Bereich Sato, auch der gesamte Schwaner Bereich. Also insgesamt Ver- und Entsorgen, wenn man so sagen will, wir 63.500 Leute in den drei Medien, Trinkwasser, Schmutzwasser, Niederschlagswasser, mit 9 Wasserwerken, mit 17 Kläranlagen, mit allem, was dazugehört. Und das machen in diesem Unternehmen 87 Leute.
Spannende Geschichte. Also für die Nicht-Marloer, wir sind westlich von Rostock in einem touristisch sehr interessanten Gebiet. Und ich glaube, ja, die Höchstlast wird immer erst abgefragt im Juni, Juli, August, September, ne?
Genau so ist es. Also das ist auch der Anspruch, den wir haben müssen, wenn also im Juli, August, genau, die Saison ist verlängert, jetzt auch bis in den September rein, wenn wir dann nochmal schön warme Wochen haben. Wir müssen also zu jeder Tageszeit ausreichend Druck gewährleisten. Das ist eine Herausforderung. Also ich weiß nicht, ob es so bekannt ist, aber Kühlungsborn allein hat so 2,6 Millionen Übernachtungen im Jahr. Das ist mehr, als die Hansestadt Rostock hat. Ne? Hansestadt Rostock 200.000 Einwohner, Kühlungsborn 8.000 Einwohner. Dann weiß man auch, was das für den Wasserversorger bedeutet. Und um halt sozusagen eine kleine Insider-Geschichte zu erzählen, es ist halt, stellen Sie sich vor, im Sommer ist Kühlungsborn voll. Wir haben es richtig warm, das heißt auch die Einheimischen sind alle da und wir haben Fußball-Weltmeisterschaft und Deutschland ist im Finale. Jeder guckt vom Fernseher, guckt das Spiel und dann ist Halbzeitpause. Und jeder rennt auf Toilette und erwartet natürlich selbstverständlich, dass er seine Spülung bedienen kann, dass er seinen Wasserhahn bedienen kann und sich die, und das kann er auch ohne dass er sozusagen Einbußen hat, und das ist die Challenge.
Aber da bin ich jetzt ganz entspannt bei der derzeitigen Performance unserer Fußballer im Spitzenbereich. Ist das Szenario jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber das war gegen Brasilien damals wahrscheinlich so,
das, ne? Das war gegen Brasilien. Echt? Und nachher auch später im Finale.
Das könnt ihr wirklich
2014
sehen.
Sieht man am Wasserwerksausgang, man sieht wirklich, der Wasserwerksausgang ist während der ersten Halbzeit quasi null. Und in der Halbzeitpause geht das nach oben. Und wie gesagt, jeder erwartet, auch wenn er irgendwo im Hochhaus in der obersten Etage ist, dass er vernünftig Druck hat. Und er merkt es nicht. Er merkt nicht, was wir in dem Moment leisten. Aber dafür legen wir unsere Anlagen aus.
Mhm. Zurück zu unserem Häuslebauer. Das erwartet der natürlich auch. Er baut sich ein neues Haus, er baut sich ein neues Bad, da wird eine neue Küche reingebaut und dann denkt man nach, wo kommt das Wasser her? So, ich weiß nicht, ob man drüber nachdenkt, ob jeder drüber nachdenkt, ist ein wesentliches Ding. Kann man da nicht viel selber machen?
Man kann im Bereich Schmutz und Niederschlagswasser viel selber machen. Man kann also durchaus den Leitungsbau oder auf seinem Grundstück auch selber machen, Kran ausleihen, kleinen Bagger ausleihen, wie auch immer man da aufgestellt ist, die Leitung selber verlegen, anschließen. Wo es nicht geht, ist im Trinkwasserbereich. Im Trinkwasserbereich müssen es zugelassene, ich sage jetzt mal zertifizierte Firmen sein, die eine Berechtigung haben, mit Trinkwasser zu arbeiten. Da geht es nicht, aber wie gesagt, bei den anderen beiden Medien, na klar, kann man auch ein bisschen was sparen. Und auch im Trinkwasserbereich kann man natürlich den Graben vorbereiten. Man darf halt nur die Leitung nicht selber verlegen.
Also bitte auch nicht selber anschließen wollen. Ne? Das könnte im Zweifelsfall ein wenig teuer werden, wenn es schief geht. Ne?
So ist es. Also wenn da mal Verunreinigung ins Netz kommt, das möchte keiner bezahlen.
Genau, da seid ihr so aufmerksam. Ja. Bei Strom ist es einem völlig klar, dass man da nicht am Zähler rumpult und vielleicht eine Wallbox anschließt oder einen Herd. Ne? Bei Wasser denkt man, ist es kompliziert oder nicht. Die Technologie ist ja sehr flexibel im wahrsten Sinne des Wortes geworden. Aber diese Pflichten sollte man vorher sich genau erklären lassen vom Fachmann. Genau. Und Eigenleistung bitte nur im möglichen Rahmen, bitte nicht selber anschließen und nicht am Trinkwasser rumfummeln.
Genau so ist es. Also das, wie gesagt, dazu ist das Risiko zu groß, dass man da für Verunreinigung, für Verkeimung sorgt. Und wenn das im Netz ist und es lässt sich durchaus nachvollziehen, wo die Eintragsstelle ist, dann sind das schon Sachen, die möchte der Einzelne nicht unbedingt ausbaden. Ansonsten ist es technisch gar nicht so aufwendig. Ich würde allerdings immer empfehlen, vorher ruhig mal den Versorger, den zuständigen Verband, das zuständige Unternehmen aufzusuchen, Gespräche zu führen zu Besonderheiten, vielleicht auch Besonderheiten, die gerade mein Grundstück betreffen, sich da mal die Zeit zu nehmen, alles zu besprechen, gern auch telefonisch, aber die meisten Unternehmen sind so aufgestellt, dass sie also auch Kundenberater haben, dass die an ihren Standorten sind. Also diese Gespräche würde ich empfehlen, weil das kann Zeit und Geld sparen.
Wer aufmerksam den Podcast Hausblick von Scanhaus Marlow beobachtet, hat gerade gehört, dass ich auf dem Flugplatz im Airpark Lerz war. Also wo ein Scanhaus steht auf dem Flugplatz und die Besitzer immer am Wochenende mit dem Flugzeug dahin kommen. Der hat mir gesagt, bei den Kosten hat er so ein bisschen geplinkert, als er irgendwie eine Abwasserpumpe einbauen musste. Was ist das denn?
Also das liegt daran, wie die einzelnen Grundstücke erschlossen sind. Also viele sind natürlich gewohnt, dass das Grundstück in sogenannten Freigefällekanal angeschlossen ist. Das heißt, ich baue einfach meine Anschlussleitung, dann bediene ich meine Spüle, mein Wasserhahn, Waschbecken, wie auch immer. Das Schmutzwasser läuft in den Kanal, merke ich nichts weiter. Aber nicht alle Grundstücke sind so erschlossen. Es gibt also auch durchaus die technische Lösung, dass man sogenannte Druckentwässerungssysteme vor dem Grundstück hat.
Aha.
Und da läuft, wie das Wort Druckentwässerung schon sagt, da ist also ein Druck in den Leitungen, da kriege ich im Freigefälle nichts rein. Das heißt, damit das Schmutzwasser da rein kann, muss ich ein Pumpwerk bauen. Hört sich immer so schlimm an, kostet auch nochmal ein klein bisschen, ist aber letztlich kein Teufelszeug. Diese Pumpen verbrauchen vergleichsweise wenig Strom, weil sie ja immer nur dann laufen, wenn Schmutzwasser auch anfällt. Das ist gar nicht so viel, wie man denkt. Und die Pumpen halten auch vergleichsweise lange. Also die ersten Pumpen sind hier im Verbandsgebiet Anfang der 90er Jahre eingebaut worden. 95% von denen laufen heute noch. Also insofern eine andere Art der Schmutzwasserbeseitigung, wenn man eine Druckentwässerung vor dem Grundstück hat. Aber auch Technik, die das durchaus bewältigen kann. Und man hat erhöhte Anschaffungskosten, aber danach ist eigentlich, die laufenden Kosten sind überschaubar.
Also das sollte man vorher auch nochmal abklären, wie wird man sein Wasser los? Ne? Ist da notfalls eine höhere Kostenschätzung und eine Finanzierung, letztendlich Kohle notwendig? Jetzt, sag ich mal, hat es ganz ordentlich geregnet in den letzten Jahren. Ne? Was kann man da machen, wenn man besonders Nachhaltigkeit arbeiten möchte? Also eine normale Regentonne wie früher, so ist vielleicht nicht die Lösung, ne?
Nein, also das ist schön, dass das angesprochen wird. Ich würde auf jeden Fall immer das Grundstück an die zentrale Niederschlagswasserentwässerung anschließen. Ich würde aber mir, gerade wenn ich jetzt baue, mir Gedanken machen, in welcher Form und in welchem Umfang ich Zisternen einbaue. Also das macht ja Zisterneneinbau aus jedem klar. Ich möchte die natürlich im Boden haben, die will ich nicht irgendwo oben stehen haben. Das heißt, ich muss sowieso die Erde bewegen. Dann mache ich es doch am besten, wenn ich gerade baue, also zu Beginn. Das ist später, als wenn ich mir das 2-3 Jahre später überlege, wenn ich auch die Außenanlagen alle schön angelegt habe und denke, Mensch, eigentlich wäre so eine Zisterne damals doch keine blöde Idee gewesen. Zisternen machen Sinn, also sie machen erstmal unter dem Gesichtspunkt Klimawandel Sinn, weil sie ein Zwischenpuffer sind, weil das Wasser nicht sofort von den befestigten Flächen in den Kanal in der Straße läuft. Das heißt, wir haben da an den System eine Entlastung. Sicherlich kostet so eine Zisterne Geld. Wie gesagt, wenn ich es gerade beim Bau mache, spare ich ein bisschen. Und das sollte man sich gegenrechnen, nicht nur Niederschlagswassergebühr, weil die meisten Unternehmen lassen ein bisschen Niederschlagswassergebühr nach, wenn man so eine Zisterne eingebaut hat, denn wenn ich da so eine, meinetwegen 5 Kubikmeter Zisterne habe, werde ich sie ja nutzen, um meinen Garten zu bewässern.
Das sind 5000 Liter, ne? Um das mal so zu sagen.
Das sind 5000 Liter, genau, oder 50.000 Gießkannen wäre das, ne? Oder 500.000 sogar.
Oh, da muss man eine Weile im Garten hin und her laufen.
Da muss man, genau. Und wenn ich das aber nutze, dann spare ich ihm nicht nur die Niederschlagswassergebühr, sondern ich spare Trink- und Schmutzwassergebühr. Und diese Gedanken muss ich mir bei der Gegenrechnung machen. Ich baue mir eine Zisterne ein. Ich spare so und so viel Trinkwasser, das ich nicht bezahlen muss. Damit korrespondiert die Schmutzwassergebühr, die nach dem gleichen Maßstab abgerechnet wird. Das spare ich auch. Und wie gesagt, es kommt noch hinzu, dass ich ein bisschen Niederschlagswassergebühr spare bei den meisten Unternehmen. Also das ist schon ein Gesamtpaket, das betrachtenswert ist und wie gesagt am meisten Sinn macht, wenn ich gerade baue.
Und ehrlicherweise, da kann man Eigenleistungen bringen. Ne? Das Loch könnte man selber butteln mit dem Nachbarn, wie gesagt, ein kleiner Bagger ran und ähnliches. Ne? Und auch so eine Zisterne zu besorgen. Würde jedenfalls Sinn machen, dass man es vorm Bau praktisch nochmal prüft, ob nicht Photovoltaikanlage, vielleicht ein Batteriespeicher, eine Wallbox ist in aller Munde, sind natürlich extra Kosten. Beim Wasser, denke ich, wird es mittel- und langfristig sich auch finanziell rechnen.
Also langfristig. Dazu sind die Kosten, die da anfallen, vergleichsweise gering. Wenn ich jetzt für unseren Verband sprechen soll, wenn ich also da 1 Kubikmeter spare, dann habe ich 3,50 Euro gespart. Aber das ist ein langfristiges Projekt. Also diese Anlagen halten auch lange und auch die Gebühren werden sich weiterentwickeln. Also das muss man in die Kalkulation auch mit einbeziehen.
Weiterentwickeln heißt wahrscheinlich nicht nach unten, ne?
Ja. Also bei uns werden die Gebühren jährlich kalkuliert. Wir haben, das kann ich jetzt ja mal schon ein klein bisschen verraten, die Besonderheit, dass wir im nächsten Jahr sogar im Schmutzwasserbereich ausnahmsweise die Gebühren mal senken müssen. Aber natürlich haben wir über all die Jahre, das geht an uns nicht vorbei, wir leben ja nicht irgendwo losgelöst von allen anderen Umständen, eine Steigerung in den Gebühren.
78 Leute schaffen hier praktisch für sauberes Wasser, für eine ordentliche Entsorgung und auch, dass praktisch, wenn mal eine Havarie passiert, das auch schnell erledigt wird. So, was sind so die gängigen Berufsbilder, wenn man hier arbeiten möchte in der Wasserwirtschaft?
Ja, wir haben natürlich erstmal in der Verwaltung alles, was man sich da so vorstellen kann. Aber branchenspezifisch sind natürlich Fachkräfte für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Wir haben auch einen EMSR-Bereich, also einen Elektrobereich, den wir uns selber leisten. Wir haben Schlosser hier im Unternehmen. Wir bilden aus für den eigenen Bedarf und gerade im Abwasserbereich kennt man das ja, wenn man so auf Messen auf Jugendliche zugeht und sagt, Mensch, hier kannst du es nicht vorstellen.
Mann, toller Job im Klärwerk,
genau, wobei ich wirklich sagen muss, wir haben die spannendsten Berufe nach meinem Verständnis wirklich gerade in diesem Bereich. Also wenn man überlegt, welche Einflussmöglichkeiten man hat auf einer Kläranlage, das, was da ankommt, zu reinigen und was da hinten nachher, in welcher Qualität wirklich klarstes Wasser zu 97% gereinigt, was da rausgeht, das sind wirklich tolle Jobs, aber auf so einer Messe sagen die Schüler natürlich, oh, Kläranlage stinkt doch. Deswegen haben wir Ferienarbeit bei uns eingeführt, neben den Praktika, weil wenn wir die Leute mal auf die Kläranlage geholt haben, dann sehen die erstmal, oh, guck mal, stinkt gar nicht. Und zweitens, hier gibt's wirklich verdammt coole Jobs. Und über diesen Dreh sind wir da hingekommen, dass wir also ohne Probleme, würde ich fast sagen, über die Ausbildung die ausscheidenden Kollegen ersetzen können.
Das ist ja nichts Gewöhnliches, also kleiner Spoiler, ne? Also die geilsten Jobs gibt es bei www.scanhouse.de in der Karrierebereich. Wir suchen natürlich auch immer, aber das muss man einfach dazu sagen, das ist Handarbeit, da ist aber auch viel Computertechnik eingezogen, ne? Auch praktisch Arbeit mit elektrischen und elektronischen Anlagen, also eigentlich sehr attraktiv und habe ich neulich in einem Krimi gehört, ne? Also Wasser, Abwasser braucht man immer, die Investition ist richtig, ne?
Die ist, also es ist wirklich eine richtige Investition. Und wenn man sieht, es ist, wie es hier vorhin schon so angedeutet wurde, es ist halt selbstverständlich und man denkt auch nicht drüber nach, jedenfalls 95% der Bevölkerung, ich drehe mein Wasser an auf, das Wasser ist da, ich kann es trinken, das weiß ich. Ich drücke meine Spüle, das Wasser verschwindet, das weiß ich auch. Und eigentlich denkt man auch nicht viel mehr über die Grundstücksgrenze hinaus. Aber wir haben wirklich Kollegen, die stehen Woche für Woche, fast Tag für Tag, bis zum Knöcheln, im wahrsten Sinne des Wortes, in der Scheiße von anderen Leuten. Und das sind Jobs, die gemacht werden müssen. Und das sind Jobs, die eigentlich wenig Anerkennung haben, was ein bisschen schade ist. Das versuchen wir ein bisschen als Betrieb natürlich aufzufangen. Aber es gibt, wie gesagt, über diesen Kniff, die Leute einfach mal auf die Kläranlagen zu holen, auch an Tagen der offenen Tür, das mal ein bisschen darzustellen, was wir so leisten, doch noch, Gott sei Dank, genug Menschen, die sich dieser Aufgabe widmen. Und ich kann nur sagen, die Jobs hier bei uns, die machen auch wirklich Spaß. Also wir haben vergleichsweise wenig Fluktuation und das zeigt eben auch, dass die Jobs gut sind, dass sie Spaß machen und das gehört dazu, dass sie auch vernünftig bezahlt sind.
Genau, ne? Sie werden vernünftig bezahlt und im Gegensatz, sag ich mal, zur privaten Wirtschaft oder einem Selbstständigen, ne, könnt ihr die Kosten sozusagen immer wieder zurückgeben. Also euer Geld kommt schon rein. Ne?
Ja, ist hört sich so leicht an, ne? Mein Gott, ja, die produzieren Kosten und dann wird das eben 1:1 umgelegt. Unser Anspruch ist, diese Kosten natürlich so gering wie möglich zu halten. Ich kann nur jedem empfehlen, mal auf unsere Homepage zu gehen. Da haben wir mal so die letzten 20 Jahre unsere Gebührenentwicklung. Ich sag immer, damit wir Anerkennung finden, auch was den Preis angeht, müssen wir nicht genauso gut sein wie ein Privater, sondern wir müssen eigentlich besser sein als ein Privater, weil wir immer irgendwie, ich weiß nicht, woher es kommt, diesen Makel des Öffentlich-Rechtlichen haben. Ich meine, wir beweisen tagtäglich mit unserer Arbeit, dass das kein Makel ist.
Na, ich kann es mir auch nur vorstellen, dass man sagt, also man sieht es relativ wenig, ne? Also das Gleiche ist ja Straßefegen oder Müllentsorgung in einer Stadt oder in einer Kommune, wo man sagt, es funktioniert, ne? sieht man Kosten, sieht man eine hohe Qualität. Ne? Eine Sache, wir hatten schon mal die Pullerpause 2014 besprochen, ne? Also wo man wirklich gesehen hat, dass da ganz Deutschland mal kurz auf Toilette gegangen ist. So, ne? Das ist ja so ein Mythos. Der andere Mythos ist, den immer Mineralwasserproduzenten praktisch in ihre Kampagnen einführen. Ne? Also man kann ja Mineralwasser kaufen aus Italien, finde ich mega, schmeckt auch gut. Kostet aber, weiß nicht, 5 Euro oder 10 Euro in der Gaststätte. Ne? Ihr sagt, Trinkwasser ist da. Das könnt ihr aus dem Hahn nehmen und trinken. Echt?
Also die Entscheidung muss natürlich jeder für sich selber treffen. Kaufe ich mir Mineralwasser, dann würde ich jetzt mal sagen, als Doberaner vorzugsweise Glassiger natürlich. Oder dann nehme ich das Wasser aus der Leitung. Das Wasser aus der Leitung kann in Deutschland, egal wo er ist, jederzeit bedenkenlos trinken. Sollte es ausnahmsweise nicht so sein, dann ist das kein Geheimnis. Dann wird das über Rundfunk und Fernsehen und alle Medien bekannt gemacht werden, dass es in irgendeinem Bereich ausnahmsweise mal Probleme gibt. Oder die Leute werden von den Wasserversorgungsunternehmen direkt kontaktiert. Aber jeder kann in Deutschland, egal wo er ist, das gilt für jedes Wasserversorgungsunternehmen und die Werte sind hier verdammt streng, also bedenkenlos trinken.
Das ist eigentlich eine spannende Geschichte. Neulich habe ich mal einen fremden Podcast gehört von Markus Lanz, ne? Und da hat der gesagt, das wäre so, als wenn du Geld zur Sparkasse bringst, ne? Und immer wenn du ein bisschen was holst, wieder bezahlst du es nochmal doppelt, ne? Weil das hat er so praktisch mit dem Mineralwasser verglichen und sagen, das ist eigentlich deins, ne? Du hast schon bezahlt. Warum bezahlst du die Nutzung dann nochmal durch Mineralwasser? Ich weiß, das ist eine ganz schwierige Sache in Deutschland, speziell in der Gastronomie ist ja, sag ich mal, so ein Behälter mit 1 oder 2 Liter Trinkwasser für umsonst nicht gerade so der Hit hier, ne? Ist kein Favorit, ne? Wir machen uns hier keine Freunde gerade, ne?
Nein, das höre ich also auch immer so, dass also gerade Touristen aus anderen Ländern nicht verstehen, wieso, wenn man hier irgendwo ein Glas Wasser in der Gaststätte kauft, dafür bezahlt werden muss. Aber ist ja nicht unser Geschäftsmodell.
Genau.
Wir stellen es halt zur Verfügung. Wir wissen auch, dass die das bedenkenlos auf den Tisch stellen können. Das andere muss halt jeder Gastronom selber entscheiden.
Spannende Diskussion.
Wie er dann aus diesem wirklich sehr guten und edlen Produkt Profit schlägt, so will ich es mal.
Genau. Was kann man da jetzt noch machen? So kann man sich praktisch, also die Zisterne haben wir fast schon mal eingeplant. Ehrlicherweise, wenn man diese Nebenkosten sieht, dann lohnt es sich vielleicht auch Phasen der späteren Investitionen zu betrachten. Also sich so eine Zisterne später einzubauen, ist so mittelmäßig klasse. Ne? Das sieht man auch bei Photovoltaikanlagen. Kamine sind auch so ein Thema, was gerne geplant und nie umgesetzt wird. Ne? Da kann man was machen. Was ist mit Filter- und Wasserenthärtungsanlagen im Haus?
Auch eine Entscheidung, die jeder selber treffen muss. Ne? Also wir haben hier gerade in Mecklenburg-Vorpommern nördlich doch oft sehr hartes Wasser. Ist immer wieder ein Thema bei den Kunden. Dagegen könnte man das machen, also über die Filter, die bei der Hausinstallation sowieso vorgeschrieben sind. Das harte Wasser hat seine Vor- und Nachteile. Erstmal sind Mineralien drin enthalten. Natürlich ist auch dieses harte Wasser, auch wenn es, sag ich mal, gerade im Bereich von Armaturen oder Duschen auch mal für Ärger sorgt, geschmacklich sehr gut. Wenn man es denn weicher haben möchte, ja, kostet es Geld. Ich kann nur immer die Empfehlung geben, wenn man sich so eine Wasserenthärtungsanlage einbaut, dann ist es nicht mit dem Einbau getan, sondern die muss gepflegt werden. Ansonsten können diese Filter, wenn die nicht vernünftig gewartet, rückgespült werden, die reinsten Keimschleudern werden. Und das ist dann auch nicht mehr unser Bereich, in dem wir noch zuständig sind. Und das ist eine Entscheidung, die jeder bewusst treffen muss. Und ich finde immer so, wenn man in südlichen Bereichen ist, wo dann mal weiches Wasser ist, also bis ich die Seife da vom Körper habe, ne? Also das geht mit hartem Wasser wesentlich besser als mit weichem, wenn man duscht und die Seife wieder loswerden will. Also man hat Vor- und Nachteile. Wie gesagt, wir haben das mal gegengeprüft und haben da auch auf die Grevis-Mühlener Kollegen zurückgegriffen, die also mal ermittelt hatten, was würde das an zusätzlichen Kosten bedeuten. Das wäre bei denen eine Kostensteigerung für Trinkwasser von 50%, wenn sie so eine Wasserenthärtungsanlage zentral bauen würden. Und wenn ich mich recht entsinne, hat es damals eine Abfrage gegeben unter den Kunden. Und die Kunden haben sich mit deutlicher Mehrheit also gegen so eine zentrale Wasserenthärtung ausgesprochen. Wie gesagt, wir würden es aus Kosten, wir müssen es aus Qualitätsgründen nicht machen. Und wir würden im Moment auch aus Kostengründen so eine zentrale Enthärtung nicht einbauen.
So, letzter Werbeblock. Wie findet man die Webseite? Nach was muss man genau suchen, wenn man diese Informationen jetzt einmal abrufen will? Natürlich tue ich das auch in die Shownotes. Also alle Informationen findet man wieder praktisch neben unserem Podcast. Und man kann auch hausblick@scanhaus.de jede Frage stellen. Dumme Fragen gibt's nicht. Wir finden jeden Fachmann. Aber wie informiert man sich jetzt am besten über deine Firma?
Also natürlich bei jeder Suchmaschine einfach Zeckerbahn Kühlung eingeben. Das ist so eine Eigenmarke, der Name, dass man also problemlos gleich auf die Homepage gebracht wird. Sondern ansonsten unter www.zvk-dbr.de kann man da was finden. Und ich kann wirklich nur sagen, sich ruhig ein bisschen Zeit nehmen, weil wir haben viele interessante Sachen da versteckt. Man kann seine Gebühren berechnen, indem man Verbrauch eingibt oder die befestigten Flächen. Man hat eine Gebührenhistorie. Wir haben, meine ich, auch recht interessant zu bestimmten Themen. Ich sag mal zum Beispiel Wasserhärte. Ne, haben wir so kleine interessante Informationen dazu. Also was viele gar nicht wissen, dass Kalk hauptsächlich ab 60 Grad erst freigesetzt wird. Das heißt, meine Waschmaschine, wenn ich öfter das Programm bemühe, was keine 60 Grad oder mehr hat, habe ich auch wenig Kalkablagerung, muss ich übrigens auch nichts dazugeben, was die Kalkablagerung verhindert. Solche Sachen haben wir da also auch mit dargestellt auf der Homepage. Also ruhig mal raufgehen, bisschen Zeit nehmen, die einzelnen Reiter so durchklicken, was da an Informationen ist. Ich meine, dass wir das recht interessant aufgestellt haben.
Genau, und das findet jeder Hausbauinteressent praktisch in seinem Kreis, in seiner Stadt, in seiner Kommune. Also ein Versorger, der würde ich mal vermuten, dass auch ganz ordentlich macht, nicht nur wir hierzu, sondern dass eine gleichbleibend qualitative, tolle Versorgung gewährleistet und auch Beratung. Und das sollte man machen, bevor die Bodenplatte kommt. Ne? Also frühzeitig Kontakt aufnehmen, bitte. Das ist unser Tipp des Tages.
Würde ich so sagen, machen auch alle. Unabhängig davon gibt es in Mecklenburg-Vorpommern auch einen Zusammenschluss von allen Zweckverbänden und kommunalen Unternehmen, nennt sich KOVA-MV. Und allein darüber hat man durch den ständigen Austausch eine Vergleichmäßigung der Qualität in allen Leistungen.
Hier gibt's jetzt praktisch ein Glas Wasser aus der Leitung. Prost.
Prost.
Das war Hausblick, der Scanhaus Marlow Podcast. Scan.